Frau Schmidt, Sie waren Bundesfamilienministerin unter Rot-Grün, unter Gerhard Schröder. Sie waren Spitzenkandidatin der Bayern-SPD, die Powerfrau der Genossen. Wenn Sie heute die aktuellen Ampelquerelen sehen, denken Sie manchmal, bei uns damals war es auch nicht besser? Oder mein Gott, sind die empfindsam geworden, sind die weich geworden?
Also es war natürlich deutlich einfacher, wenn man mit zwei Partnern regieren muss, anstatt mit dreien. Und diese drei Partner haben ja teilweise nur wenig miteinander zu tun, sind also dem Wahlergebnis geschuldet und auch, dass weder die Schwarzen noch die Roten weiter eine große Koalition machen wollten, in meinen Augen nachvollziehbar und richtig. Und jetzt stehen wir halt da mit drei Partnern. Und zu unseren Zeiten waren auch die Kräfteverhältnisse deutlicher. Also Gerhard Schröder hat ja mal von Koch und Kellner gesprochen, und der Kellner war also der Joschka Fischer, der war nicht besonders amused, aber es war halt von den Kräfteverhältnissen so. Die SPD war die deutlich stärkere Partei. Jetzt sind drei Partner, die so weit nicht auseinanderliegen, was die Wahlergebnisse betrifft, da. Und insoweit ist es natürlich heutzutage sehr viel schwieriger zu regieren. Und ich bin manchmal froh, dass ich heute nicht regieren muss.
Würden Sie manchmal gerne noch mitmischen? Was regt Sie momentan an Politik ganz besonders auf?
Also natürlich auf, aus meinem Herkommen her als Familienministerin finde ich also diese Vorbereitung der Kindergrundsicherung nicht besonders gelungen, um es also mal sehr sanft auszudrücken. Also herzugehen und zu sagen, ich brauche, um das umzusetzen, 5000 zusätzliche Menschen, die das organisieren, da lange ich mir ans Hirn. Also sowas hätte ich mich nicht getraut vorzulegen. Ich hätte mich auch niemals getraut, etwas so Unkonkretes überhaupt ins Gespräch zu bringen. Also da finde ich, da wäre schon gut, wenn etwas mehr Butter bei die Fische käme, weil über das Thema Kindergrundsicherung reden wir jetzt seit 25 Jahren. Also auch zu meinen Zeiten, auch ich habe schon eine Kindergrundsicherung für richtig gehalten und halte sie auch heute noch für richtig und wünsche dem Projekt auch Erfolg. Aber Erfolg kann man nicht auf diese Art und Weise haben.
Wie hat sich Politik verändert heute? Wie viel anders ist es als zu Ihren Zeiten? Sie sprechen natürlich auch von Websites. Sind Sie zum Beispiel unterwegs bei Instagram, TikTok?
Aber gewisslich nicht. Also ich finde diese sogenannten sozialen Medien, die natürlich aktive Politiker und Politikerinnen nutzen müssen, das geht gar nicht anders, aber ich halte die für asoziale Medien und glaube, dass sie also mit dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft sich eben nicht zusammenrückt, sondern sich immer weiter voneinander entfernt. Immer mehr stehen die persönlichen Interessen als die einzigen wahren und richtigen im Raum. Immer mehr sinkt die Kompromissbereitschaft. Und das ist etwas, was zu unseren Zeiten schon ein bisschen anders war.
1980 beim Einzug in den Bundestag, haben Sie später beschrieben, hatten Sie Angst vor Politikonen wie Brandt, Wehner, Schmidt zu sprechen. Wer flößt Ihnen heute noch solchen Respekt ein?
Es ist ein bisschen schwierig, weil ich ja alle diejenigen, die heute was zu sagen haben, aus ihren Anfängen kenne. Und da war ich schon was, da mussten die erst noch was werden. Und insoweit ist da das Verhältnis vielleicht auch ein klein bisschen ein anderes. Aber mir flößt schon Respekt ein, welche Leistung ein Olaf Scholz vollbringt. Das ist nicht nur so dahingesagt, und ich bin froh, dass er Bundeskanzler ist und uns mit großer Bedachtsamkeit in dieser gefährlichen Situation, in der wir stecken, was den Ukraine-Krieg betrifft, in einer wirklich bedachtsamen Art und Weise auch schützt und für das Interesse des deutschen Volkes sorgt. Also da bin ich schon froh, und das flößt mir schon Respekt ein. Und ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, die anderen kenne ich noch. Haben sie gerade angefangen, und da ist es ein bisschen schwierig.
Aber gehen wir trotzdem noch mal durch. FDP-Chef Lindner, unser Finanzminister.
Den finde ich zu parteipolitisch, also zu wenig bereit, das Interesse der Partei auch mal links liegen zu lassen und zu sagen, was braucht denn jetzt eigentlich das Land und was braucht diese Koalition? Also da finde ich, ist er der Heftigste, der immer auf der eigenen Position beharrt. Die Menschen in Deutschland sind in der Zwischenzeit bereit, ein Tempolimit zu akzeptieren. Sagen sogar, sie halten das in ihrer Mehrheit für richtig. Wir würden also eine ganze Menge an CO2 sparen, wenn wir also das einführen würden. Aber nein, das entspricht nicht der Parteilinie der FDP. Darum können wir es nicht durchsetzen. Und das finde ich manchmal etwas dünne.
Habeck und Baerbock?
Ich finde den Herrn Habeck, der macht einen guten Job, wenn man mal von dem blöden Heizungsgesetz und der damaligen dilettantischen Vorbereitung, auch da haben eben die Vorabsprachen nicht funktioniert. Das muss man vorher klären und nicht hinterher. Aber ansonsten finde ich ihn in Ordnung. Bei der Annalena Baerbock, die trägt mir an manchen Stellen die Monstranz einer moralischen Außenpolitik zu sehr vor sich her. Das läuft nicht. Das geht so nicht. Wir können nicht auf der einen Seite Moral fordern und am nächsten Tag losziehen und sagen, liebe Saudis, gebt uns doch bitte günstig Energie oder grünen Wasserstoff oder Ähnliches. Also das funktioniert nicht. Wir können also nicht den Herrn Xi in China als Diktator beschimpfen und am nächsten Tag sagen, aber wir möchten bitte gerne schöne, gute Wirtschaftsbeziehungen und eure seltenen Erden brauchen wir auch. Also das läuft nicht und insoweit finde ich das nicht so gut.
Pistorius?
Macht einen guten Job, mit Ausnahme seines Wortes mit der Kriegstüchtigkeit. Ich möchte lieber bei Verteidigungsfähigkeit bleiben.
Haben Sie aufgrund des Ukraine-Kriegs und des Angriffs 2022 durch Putin Ihre Haltung zu Friedenspolitik und auch der möglichen Einsatz der Bundeswehr verändert? Sie sind sehr pazifistisch unterwegs gewesen. Hat sich daran etwas geändert?
Also ich halte nach wie vor Pazifismus nicht für ein Schimpfwort. Ich glaube nach wie vor nicht, dass also in der Ukraine durch Waffen dann endlich mal Frieden entstehen wird. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass es notwendig ist, der Ukraine jetzt mit Waffen zu helfen. Das ist schon klar. Aber am Schluss wird die Diplomatie stehen müssen. Die steht auch jetzt irgendwo. Aber da kann man nicht auf dem großen Markt damit hausieren gehen. Und ich hoffe, dass die Diplomatie sich möglichst bald durchsetzt und das Sterben dort ein Ende hat.
Was unterscheidet Olaf Scholz von einem Basta-Kanzler wie Schröder, wie Sie ihn erlebt haben? Könnte Schröder heute noch Wahlen gewinnen?
Ich glaube ja. Ich glaube ja, dass er noch Wahlen gewinnen könnte, weil er natürlich immer eine Ausstrahlung hat, die die Menschen auch erreicht. Das glaube ich schon. Ob es in dem Stil ginge, in einer solchen Konstellation, wie wir sie heute haben, das würde ich bezweifeln. Das mit dem Basta gab es ja bei ihm auch nicht die ganze Zeit. Aber die Art und Weise des Regierens ist heute schon eine andere.
Wie gehen Sie heute mit Gerhard Schröder um, der nun partout seine Freundschaft zu Putin nicht öffentlich aufkündigen möchte?
Ich habe ihm zum 80. Geburtstag gratuliert, weil ich also es für kleingeistig halte, ihn nur auf diese absurde Freundschaft mit Putin zu reduzieren. Vom Ukraine-Krieg hat er sich in meinen Augen in aller Form und ausreichend und deutlich und ohne irgendwelche Einschränkungen distanziert. Diese Vasallentreue, die kann ich nicht nachvollziehen. Aber ansonsten, finde ich, hat er schon mehr vollbracht als das, worauf er jetzt reduziert wird. Und darum habe ich ihm von Herzen zu seinem 80. gratuliert.
Was hielten Sie oder halten Sie von den Versuchen, ihn aus der Partei zu kegeln?
Blödsinn. Ja, was anderes kann ich nicht dazu sagen.
Sie können es sonst gerne noch etwas näher ausführen, aber.
Nein, also das ist doch unsinnig sondergleichen.
Haben Sie heute manchmal Angst um unsere Demokratie? Bei rund 20% Stimmanteil für die AfD, dem Aufwachsen von Sarah Wagenknecht bei 7-8% teilweise im Osten. Und nicht nur dort wünschen sich viele eine Art harte Hand, um in Berlin aufzuräumen, wie da oft gesprochen wird. Macht Ihnen das manchmal Angst?
Ja, natürlich macht mir und vielen anderen das Sorgen. Deshalb ja auch meine Initiative hier in Nürnberg mit diesem Zammrücken. Soll eine Initiative sein, die ein niedrigschwelliges Angebot für diejenigen, die sich bisher noch keine Gedanken darüber machen sein, die praktisch nur unterschreiben sollen und den Aufruf lesen sollen und sagen sollen, ja, eigentlich will ich ja das. Ich will keine Fake News. Ich will keine Hassbotschaften. Ich möchte, dass diese Gesellschaft zusammenhält und das muss man stärken. Und Demokratie fällt nicht vom Himmel, sondern Demokratie wird von Demokratinnen und Demokraten gemacht. Und wir müssen jetzt allmählich tun und müssen wissen, dass wir unsere Demokratie stärken und verteidigen müssen.
Aber was glauben Sie, macht die Menschen heute so misstrauisch gegenüber den demokratischen Parteien, über die wir hier sprechen? Und gleichzeitig so anfällig für AfD oder also Bündnis Sarah Wagenknecht?
Ich glaube, dass sich zu viele nicht wirklich wahrgenommen fühlen. Es kommt in den Diskussionen so die Sorgen des Pendlers, der halt nicht in München wohnen kann, weil er sich dort in München die Mieten überhaupt nicht leisten kann und der deshalb 50, 60 Kilometer auswärts zieht und dort eine einigermaßen vernünftige Wohnung gefunden hat und jetzt aber zu seinem Arbeitsplatz in München pendeln muss. Der wird nicht überzeugt davon sein, dass er sich jetzt ein Elektroauto, wovon soll er das bitte bezahlen, leisten kann. Der muss mit seinem alten Verbrenner da reinfahren, weil die öffentlichen Verkehrsmittel auch nicht da sind. Und der fühlt sich häufig zu wenig angesprochen, genauso wie die alleinerziehende Kassiererin, die nicht weiß, wie sie mit den Kinderbetreuungsangeboten, wie es sie gibt, ihren Job machen soll und so weiter und so fort. Es täte uns gut, wenn wir vielleicht weniger diejenigen in den Großstädten leben im Auge hätten, sondern diejenigen, die versuchen, unser Land auch im Fluss zu halten, am Laufen zu halten. Und das sind viele und die müssen auch besser angesprochen werden.
Harter Bruch. Ja. 2009 haben Sie beschlossen, unbekannt zu werden, wie Sie damals formuliert haben. Sie haben sich aus der Politik zurückgezogen. Warum wollten Sie unbekannt werden und ist das gelungen?
Also es ist unterdurchschnittlich gut gelungen. Es ist immer noch so, dass ich natürlich in Bayern insgesamt, aber auch außerhalb Bayerns erkannt werde. Manchmal wissen sie nicht genau, wo sie mich hintun sollen. Dann werde ich mit Frau Roth angesprochen oder ich werde gefragt, ob man mich vielleicht aus Kassel kennt. Und ich kann dann glaubwürdig versichern, dass ich also bis in meinem ganzen Leben dreimal in Kassel war und dass es eher unwahrscheinlich ist. Also ich helfe den Menschen dann nicht. Aber ich werde teilweise an meiner Stimme erkannt. Das heißt, also ich unterhalte mich mit meinem Mann oder mit jemandem, mit dem ich in Begleitung, wenn ich irgendwo laufe und dann drehen sich die Leute um und erkennen mich an der Stimme. Also das dauert offensichtlich sehr lange. Und wenn ich jetzt sowas wie bei Ihnen mache, dann ist es wiederum mit dem Unbekanntwerden wieder mal ein Stückchen nichts. Aber es ist schon besser geworden. Warum ich das gewollt habe? Ja, weil Bekanntheit nicht nur positiv ist. Also Bekanntheit bedeutet natürlich auch, niemals wirklich allein sein zu können. Bedeutet, dass man in einem Restaurant ist und man will jetzt gerade mit Freunden oder mit der Familie zum Essen schreiten und dann kommt jemand, also ich muss Ihnen jetzt da mal was erzählen.
Aber wenigstens bekommen Sie wahrscheinlich den besten Tisch.
Ja, also wie gesagt, es ist nicht immer nur angenehm. Und ich gebe Herrn, ich glaube, der Gauck hat das mal gesagt, oder sogar der Kissinger, dass Transportation eines der wesentlichen positiven Merkmale der Bekanntheit ist. Also plötzlich kein Büro mehr zu haben und selber dafür sorgen zu müssen, von Ort A nach Ort B zu kommen. Das hat schon, ist der positive Aspekt der Bekanntheit, aber es hat viele negative auch.
Sie fahren selbst noch Auto heute. Ja. Haben Sie darüber nachgedacht, es einfach mal sein zu lassen? Aufgrund von
nachdem ich so schlecht laufen kann, ist für mich eigentlich das Auto das einzige Transportmittel, wo ich überall hin einigermaßen ungefährdet komme. Und insoweit habe ich also, solange ich also nicht irgendwelche Unfälle verursache und merke, dass ich das also nicht mehr kann, aber da gibt es im Moment keinerlei Anzeichen dafür, würde ich auch weiter Auto fahren.
Würden Sie denn empfehlen, dass ab einem bestimmten Alter trotz allem eine Untersuchung gemacht wird, ob derjenige, diejenige noch fahrtüchtig ist oder wäre das überflüssig?
Das könnte man dann am Anfang und am Ende machen und manchmal auch zwischendrin. Also ich finde, wenn man sich dazu entscheidet, dass man alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre einen Test machen muss, dann gilt es aber für alle und nicht nur für die Älteren, weil bei den Älteren gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Diejenigen, die regelmäßig und viel fahren und diejenigen, die eigentlich nur ganz selten fahren und die Letzteren haben dann vielleicht größere Risiken. Also ich fände es ganz gut, wenn man so in einem bestimmten Rhythmus deutlich machen muss, ich kann es noch, nicht besonders aufwendig, aber so, dass man also Reaktionsfähigkeit und vielleicht auch ein paar Abfragen und sowas noch macht. Aber bitte nicht für eine Altersgruppe speziell.
Sie selbst waren als Tochter aus, wenn man so will, einfachem Hause mit 17 Jahren schwanger. Flogen von der Schule deswegen, haben sich dann beim Versandhaus Quelle als Programmiererin hochgearbeitet, auch über die Gewerkschaften, über den Betriebsrat, fanden Sie zur SPD. Was waren die größten Hürden in Ihrem Leben damals?
Sagen wir mal, erstmal fangen wir mal vielleicht mit den Nicht-Hürden an. Also ich habe 1961 im 5. Monat schwanger. Dort, wo ich mich beworben habe, wussten die das, hatte ich noch 2 Stellenangebote als Anfangsprogrammiererin, wissend, dass ich schwanger bin und nur mit der Voraussetzung, dass ich nach der Geburt meines Kindes wieder komme. Ich wünschte mir heute, dass eine schwangere junge Frau oder auch eine alleinerziehende Mutter genauso behandelt werden würde wie ich damals. Das Hürde, ich habe mich natürlich riesig geärgert drüber. Ich hätte die Schule so und so verlassen müssen. Aber dass ich mit den Worten, Sie haben Schande über diese Schule gebracht, der Schule verwiesen worden bin, weil ich und irgendwo ist in mir dann so der Entschluss gewesen, so deutlich habe ich das natürlich damals mit 17 für mich nicht formuliert. Also ich möchte irgendwie dazu beitragen, dass niemand mehr einer jungen Frau sagt, sie hat Schande über irgendetwas gebracht, wenn sie ein Kind erwartet und dieses Kind auch noch auf die Welt bringen will. Also das fand ich unmöglich. Das war aber keine Hürde, sondern das war mein Glück, weil dadurch bin ich in einen Beruf geraten, wo ich, den es damals noch nicht gab, als Programmiererin. 1961 hat man noch von Elektronenhirnen gesprochen und Computer, der eine Rechenleistung wie unsere Handys gehabt hat, der hat also beinahe diesen Raum hier insgesamt umfasst. Ja, Hürde war dann, dass ich eine Frau war.
Frauen waren in der Datenverarbeitung nicht vorgesehen.
Einzige Frau, jüngste. Mutter von einem Kind, die dann auch noch erwerbstätig ist unter lauter Männern. Und als aber mein erstes Programm auch noch gelaufen ist, dann waren die Kerle so stolz auf mich, als ob sie mich gemacht hätten. Und dann war es eigentlich, als so diese ersten Hürden genommen waren, war es dann eher von Vorteil, eine Frau zu sein. Weil dann haben die mit mir angegeben. Ich habe also Karriere gemacht. Allerdings habe ich dann erst später, wie ich dann schon im Betriebsrat war, festgestellt, dass ich über all die Jahre schlechter bezahlt worden bin als meine männlichen Kollegen, die in derselben Hierarchieebene waren, die nichts anderes gemacht haben als ich, schlechter bezahlt gewesen bin als die. Ja, also es gab schon viele Hürden, aber diese Lehrzeit als Programmiererin und dann Systemanalytikerin, die hat mir auch in der Politik dann sehr, sehr geholfen.
Leben wir heute immer noch in einer Männerwelt oder hat sich auch Positives ereignet?
Also ich habe gestern oder vorgestern gelesen, dass erstmals über 40% der Aufsichtsratsmandate weiblich sind. Also es hat sich, das wäre zu meinen Zeiten vollkommen unmöglich gewesen. Als ich angefangen habe, erwerbstätig zu sein, hätte mein Mann noch ohne meine Zustimmung mein Arbeitsverhältnis kündigen können. Also es hat sich schon eine Menge geändert. Trotz alledem ist es nach wie vor so, dass Frauen zu schlecht bezahlt sind, dass Frauen deshalb, weil sie Frauen sind, zwar jetzt nicht mehr in Aufsichtsräten, aber in ansonsten Führungspositionen benachteiligt sind. Also es ist noch eine Menge zu tun und das ist weit, geht weit darüber hinaus, über irgendwelche Sternchen in der Sprache. Das ist also im Prinzip maximal ein Symbol. Wir müssen uns um die wirklichen Diskriminierungen kümmern und nicht nur um solche vordergründigen.
Was raten Sie heute Frauen, die trotz allem, also trotz der Möglichkeiten und der Chancen, die man auch erlangen möchte, sagen, ich will mit dem Kind ganz einfach zu Hause bleiben. Mein Mann verdient mehr oder aus welchen anderen Gründen auch immer. Trotz allem, ich will mich zu Hause den Kindern widmen, vielleicht später nochmal in den Beruf zurückkehren. Die werden ja häufig auch als die Schwächeren angesehen, die sich in etwas fügen.
Also ich würde sagen, lebt euer Leben so, wie ihr es wollt, aber achtet auf ein paar Dinge. Also eine zu lange Unterbrechungszeit, die wird dazu führen, dass das, was man an Qualifikationen erworben hat, schlicht und einfach entwertet wird. Also ich kann heute nicht mehr nach 10 Jahren wieder zurück in den Beruf und glauben, dass ich dort weitermachen kann, wo ich aufgehört habe, weil sich da Berufe zu sehr verändern, weil sich Qualifikationen zu schnell und zu sehr verändern. Dann würde ich Ihnen immer raten, redet mit euren Partnern, euren Ehemännern darüber, wie es mit eurer Altersversorgung ausschaut. Wenn ich zu Hause bleibe und sich Männer dann unter Umständen in seine Sekretärin, die deutlich jünger ist als ich, verliebt und die dann vielleicht ein Kind erwartet und er dann zu mir sagt, liebes Weib, wir müssen uns trennen, ich habe eine neue, dann muss ich für meinen Unterhalt, wenn die Kinder nicht jünger als 3 Jahre alt sind, selber sorgen. Und wenn ich dann zu lange aus dem Beruf draußen bin und nicht mit ihm gesprochen habe, wie denn diese Zeit überbrückt wird, dann schaue ich mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Also ich würde jedes, und ich würde auch vom Vater immer erwarten, dass er sich in die unbezahlte Arbeit, also in die Haus- und Familienarbeit, mehr einbringt, als es heute bei verbaler Aufgeschlossenheit und realem wenig tun leider Gottes der Fall ist, würde ich immer da raten dazu, auch die Väter mehr einzubeziehen.
Sie haben einmal gesagt, mit 20 wollte ich den Männern gefallen, mit 30 wollte ich besser sein als sie und mit 40 waren sie mir wurscht. Ist das ernst gemeint gewesen?
Wurscht jetzt nicht so, dass ich also meinem Mann nicht nach wie vor gefallen möchte und schon darauf achte, dass ich einigermaßen vernünftig ausschaue. Aber Männer sind nicht mein Maßstab. Und das wollte ich damit ausdrücken. Also wir sollten uns als gute Frauen definieren. Und ich glaube, und da komme ich auf die vorhergehende Frage nochmal zurück, mit den Lebensentwürfen. Frauen haben häufig die bunteren Lebensentwürfe. Wir werden zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit, durch Erwerbslosigkeit nicht so aus der Bahn geworfen wie Männer, die sich nur über den Beruf definieren. Weil wir immer wissen, wir haben auch noch was anderes zu tun. Und das ist auch eine sinnvolle Arbeit. Also wir sollten versuchen, gute und tüchtige und anerkannte Frauen zu sein und sollten nicht die Männer als Maßstab zu nehmen, sondern vielleicht den Männern mal empfehlen, uns Frauen als Maßstab zu nehmen.
Sie haben einst das Elterngeld eingeführt bzw. vorbereitet. Trotzdem gebären deutsche Frauen relativ wenig Kinder. Viele andere Zulagen kamen dazu, die Betreuungsplätze, Kindergeld plus, bald kommt die Kindergrundsicherung. Liegt es vielleicht gar nicht am Geld, ob Paare Eltern werden wollen?
Es liegt natürlich insgesamt an der gesamtgesellschaftlichen Situation, wie sehr in einer Gesellschaft Kinder willkommen sind. Und in einer Gesellschaft, in der es immer mehr Ältere gibt und deren Interessen auch im Vordergrund stehen, ist manchmal die Atmosphäre nicht so toll. Also der schöne Satz, Kinderlärm ist Zukunftsmusik, den ich hundertprozentig unterschreibe. Aber wenn ich dann dem Kinderlärm ausgesetzt bin, finde ich das nicht so musikalisch. So geht's halt leider Gottes vielen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir haben heute eine höhere Geburtenrate als zum Beispiel vor Einführung des Elterngeldes. Und ich habe das ja für notwendig erachtet, weil ich gesagt habe, also wenn man krank wird, wird das Einkommen fortgezahlt. Wenn man in Urlaub geht, wird das Einkommen fortgezahlt. Wenn man krank, wenn man arbeitslos wird, wird das Einkommen fortgezahlt. Nur wenn man Kinder bekommt, ist man plötzlich außen vor. Und deshalb ist das Elterngeld auch als Lohnersatzleistung bis zu einem bestimmten Level beim Arbeitslosengeldbezug gedeckelt. Bis dahin ist das eine Lohnersatzleistung. Und das hat sich auch positiv ausgewirkt. Es hat sich noch nicht so positiv ausgewirkt, was die Inanspruchnahme durch Väter betrifft. Da sind die meisten bleiben bei den 2 Monaten stecken. Das ist noch schlecht, da müsste man noch mehr tun. Aber ich glaube, das ist gelungen. Und was die Gesellschaft betrifft, müssen wir uns natürlich überlegen, wo bleiben denn unsere Kinder? Wo können sie spielen? Wo können sie mal toben? Und das kann man durch Gesetze allein und durch Geld allein nicht machen.
Sie selbst haben, wenn ich richtig liege, 3 Kinder,
ja.
7 Enkel und einen Urenkel?
2.
2 inzwischen. Trotz oder wegen staatlicher Zuschüsse?
Ich glaube, das kommt zusammen. Also ich weiß nicht, ob jetzt alle meine Kinder ohne Elterngeld, also die hatten das schon, ja, meine Tochter noch nicht, aber die anderen hatten das schon. Und insoweit sage ich das ja, aber auch natürlich, indem sie von zu Hause Zuversicht mitbekommen haben. Und ich glaube, wenn man Kinder großziehen will, ist Zuversicht das Allerwichtigste, was man ihnen mitgeben kann. Zuversicht, dass man das Leben meistern kann, weil ohne diese Zuversicht kann man keine Kinder erziehen.